DE.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten ums Leben gekommen. 18 weitere wurden laut Feuerwehr verletzt, 2 von ihnen lebensgefährlich. Thomas Kuhlmann.
Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht.
In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute wegen einer Sternfahrt auf massive Behinderungen einstellen. Der Fahrradclub ADFC erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer, die auf 20 Routen zum Großen Stern fahren. Der ADFC fordert mehr sichere und gute Radwege. Der jüngste Vorstoß der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen ist offenbar gescheitert. Laut dem US-Sondergesandten Witkoff ist die Hamas zwar bereit, 10 lebende und weitere tote Geiseln zu übergeben, aber nicht so schnell wie in dem Vorschlag geplant. Außerdem fordert die Terrororganisation, dass weite Teile der israelischen Armee mit Beginn der Waffenruhe aus dem Gazastreifen abziehen. Witkoff wie auch Israel lehnen die Bedingungen ab. In der westrussischen Region Bryansk ist offenbar durch eine Explosion eine Brücke eingestürzt. Dadurch entgleiste laut den Behörden ein Personenzug. 7 Menschen wurden getötet, etwa 70 weitere verletzt. Auch in der russischen Grenzregion Kursk hat es laut der Nachrichtenagentur AFP einen Brückeneinsturz gegeben mit einem entgleisten Güterzug. Die Bürger in Polen entscheiden heute in einer Stichwahl, wer neuer Präsident wird. In den Umfragen sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und dem rechtsnationalen Nawrocki aus. Der Ausgang dürfte auch Folgen für die weitere Rolle Polens in der EU und das Verhältnis zu Deutschland haben. In Frankreich hat es nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Fußball-Champions League Krawalle gegeben. Medien berichten, dass Randalierer Geschäfte plünderten, Autos anzündeten und Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen. PSG hat mit einem 5:0 gegen Inter Mailand zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Nach dem Abpfiff in München stürmten dort Fans auf den Platz und beschädigten dabei den Rasen und ein Tor. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam das Heimspiel gegen Göppingen 21:25 verloren. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute bei wechselnder Bewölkung zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 18 und in Potsdam 16 Grad. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8:03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Werner Schoninger. Schönen guten Morgen. Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr in der Nacht in Hamburg. Es hat gebrannt in einem Krankenhaus in der östlichen Innenstadt. Dabei sind nach jüngsten Angaben der Feuerwehr 3 Menschen ums Leben gekommen und viele verletzt worden. Die Klinik wurde komplett evakuiert. Was geschehen ist, fasst Aurelie Winker aus der RBB 24 Inforadio-Redaktion zusammen.
Der Brand ist in der Geriatrie im Erdgeschoss des Marienkrankenhauses ausgebrochen. Also in dem Teil, der auf die Behandlung von älteren Menschen spezialisiert ist. Die Feuerwehr hat mitgeteilt, dass sie gegen Mitternacht alarmiert worden sei. Die Flammen hätten vom Erdgeschoss auf das erste Stockwerk übergegriffen. Die Rettungskräfte waren in der Nacht mit einem Großaufgebot vor Ort und haben Menschen mit Fluchthauben über die Flure gerettet und auch durch die Fenster. Dutzende wurden laut der Feuerwehr verletzt, 2 von ihnen lebensbedrohlich. Für 3 Menschen kam jede Hilfe zu spät. Das Marienkrankenhaus in Hamburg hat nach eigenen Angaben rund 600 Betten. Alle 4 Etagen des betroffenen Gebäudes sind laut Feuerwehr stark verraucht. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.
Informationen zum Brand in einer Klinik in Hamburg von RBB 24 Inforadio-Redakteurin Aurelie Winker. Und das sind erstmal gute Nachrichten aus der Schweiz. Im Lötschental läuft der bedrohliche See, der sich am gestauten Fluss Lonzer gebildet hat, langsam ab. Aber die Gefahr, dass der See mit seinen Wasser- und Geröllmassen plötzlich ins Tal stürzt, ist noch nicht gebannt, denn heute soll es regnen. Dazu kommt die Eisschmelze. Unser Korrespondent für die Schweiz, Thomas Wagner, zur aktuellen Lage.
Dieser Satz sorgt für ein klein wenig Erleichterung. Raphael Majora, Chef der Dienststelle für Naturgefahren im Schweizer Kanton Wallis, sprach von einer leichten Entspannung der Gefährdungslage im Lötschental. Denn der riesige Stausee, Majora sprach vom Plattensee, benannt nach dem verschütteten Dorf Platten, wird ganz langsam kleiner. Er hatte sich gebildet, nachdem die Massen aus Fels und Geröll über dem Dorf Platten die Lonza, ein durch den Ort fließender Fluss, aufgestaut hatten. Die Gefahr dabei, die Wassermassen könnten die Häuser benachbarter Dörfer mitreißen. Doch die Wassermassen des jungen Plattensees werden, so Raphael Majora, durch langsame Abflüsse immer weniger.
Die Höhe der See ist ein bisschen niedriger. Es ist ungefähr ein Meter tiefer gegangen. Das bedeutet von ungefähr 1 Million Kubikmeter Wasser zu ungefähr 800.000 Kubik Wasser.
Allerdings gilt nach wie vor:
Die Gefahr im Katastrophengebiet ist noch nicht gebannt. Also auch hier, es ist noch nicht möglich, dass Menschen, die hier in diesem Gebiet arbeiten können.
So Staatsrätin Franziska Biener, Vertreterin des Kantons Wallis, will heißen, derzeit ist es noch völlig ungewiss, wann genau Bergungs- und Aufräumtrupps zum Katastrophengebiet vordringen können, also genau dort, wo die Straßen und die Häuser von 346 Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohnern unter Geröll und Felsmassen begraben worden sind. Obwohl der Pegel des Stausees ein wenig zurückgegangen ist, mahnt Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Platten, weiterhin zur Vorsicht.
Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Denn man müsse genau die Wetterentwicklung beobachten.
Wenn sehr große Schneeschmelze infolge von Temperaturschwankungen eintritt, ist klar, dass auch hier eine Erhöhung des Spiegels nicht ganz auszuschließen ist.
Ausdrücklich bedankte sich der Gemeindepräsident des verschütteten Dorfes im Schweizer Lötschental für den Zuspruch, den er und die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten hätten. Und auch für die Ermutigung für den Plan, das Dorf wieder aufzubauen.
Plattnerinnen und Plattner, ihnen wurde der Glaube an ein neues Platten und an eine Zukunft im Lötschental gepflanzt. Und es gilt jetzt, diese zarte, wertvolle Pflanze zu pflegen und zu schützen.
Matthias Bellwald kündigte zeitnah eine Urversammlung an, also eine Gemeindeversammlung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Dann soll darüber gesprochen werden, wie es weitergeht mit dem Plan des Wiederaufbaus. Darüber hinaus gilt es aber erst einmal, ganz praktische Probleme zu lösen. Eine Anlaufstelle einzurichten für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die Haus und Hof verloren haben.
Nach wie vor ist es uns nicht gelungen, für Familien und Lebensgemeinschaften befriedigende Lösungen zu finden, welche einen Verbleib in der Wohnung als Mieter für mindestens 2 bis 3 Jahre in Aussicht stellen.
Hier hofft der Gemeindepräsident auf Solidarität und unbürokratische Hilfe.
Was wir nicht brauchen können zurzeit, ist Pessimismus und Amtsschimmel. Sie spüren, hören und verstehen, dass ich als Gemeindepräsident von Platten zusammen mit meinen Kameraden in der Verwaltung alle Kraft vorbehaltslos für den Neuaufbau von Platten einsetzen werden.
Ein Neuaufbau, den die Betroffenen im Schweizer Lötschental so zeitnah wie möglich angehen wollen.
Thomas Wagner über den Gletscherabbruch in der Schweiz und die Folgen. Vor genau einem Jahr ist in Mannheim ein Mann aus Afghanistan mit einem Messer auf den Polizisten Ruven Lauer losgegangen. Kurz danach stirbt der Beamte im Krankenhaus. 5 weitere Menschen wurden bei der Tat schwer verletzt. Gestern ist auf dem Mannheimer Marktplatz an den Polizisten erinnert worden. Unsere Reporterin Isabel Handrich war dabei.
Völlige Stille auf dem Marktplatz. So kennt man diesen belebten Ort in Mannheim eigentlich nicht. Trotz brütender Hitze sind einige hundert Menschen gekommen. Die Tat vor einem Jahr ist bei vielen noch sehr präsent.
Ich denke jeden Tag dann daran, weil ich nämlich in der Stadt war damals. Ich laufe jeden Tag hierher und lege eine Rose hin.
Traurig, dass überhaupt passiert sowas. Finde ich auf Deutsch gesagt scheiße. Muss nicht sein, darf nicht sein.
Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier vom großen Blechbläser-Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg. Dann kam der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht auf die Bühne. Im Namen der Familie des getöteten Polizisten verlas er einige Worte. Außerdem sprach er von der politischen Debatte, die das Ganze ausgelöst hat.
Das Attentat und der Tod von Ruven Lauer haben auch eine politische Diskussion entfacht. Eine Debatte über Zuwanderung, über Integration und den Schutz vor religiösem Fanatismus. Manche Beiträge zu dieser Diskussion waren verletzend, spaltend und herabwürdigend.
Wie weitreichend die Folgen der Tat waren und noch immer sind, verdeutlicht auch die Anwesenheit des Bundesinnenministers Alexander Dobrindt.
Polizisten geben jeden Tag in ihrem Dienst enorm viel und sie gehen mit ihrem Dienst immer wieder ein enormes Risiko ein. Und dieses Risiko ist nur dann einzugehen, wenn sie maximale Unterstützung der Politik erwarten können und genießen können und wenn ihnen der bestmögliche Schutz gegeben wird.
Auch Landesinnenminister Thomas Strobel war als Oberhaupt der Polizei von Baden-Württemberg vor Ort.
Er starb in einer Situation, in der er anderen helfen, Menschen retten wollte. Und für ihn selbst gab es dann keine Rettung mehr. Der Angriff dauerte nur wenige Sekunden. Und doch ist er mit einer Endgültigkeit verbunden, die für uns alle nur sehr schwer zu begreifen ist.
Nach einem interreligiösen Friedensgebet wurde mitten auf dem Marktplatz eine Infotafel enthüllt. Auf ihr zu sehen ein Foto von Ruven Lauer in Uniform. Außerdem wurde ein Gedenkstein in den Boden am Marktplatz eingelassen.
Isabel Handrich aus dem SWR-Studio Mannheim.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute ist ein besonderer Tag, UNESCO-Welterbetag. Zum 20. Mal wird dies an allen 54 Welterbestätten in Deutschland gefeiert. Auch in Brandenburg, in Bernau. Mitten im Grünen steht hier die ehemalige Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, ein ganz besonderer Bauhausgebäudekomplex. Kulturreporterin Elisa Göppert hat sich mal umgesehen.
Ein lichtdurchfluteter Raum mit riesigem Panoramafenster. Draußen ein Kieferwäldchen, an der Decke Glasbausteine.
Versetzen Sie sich mal in die Lage des Gewerkschaftlers, der damals aus Berlin, aus seiner dunklen, engen Wohnung hierher gekommen ist, meist auch aus einfachen Verhältnissen.
Anton Rupp führt durch den Speisesaal der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau. Damals, das war nachdem das Gebäude zwischen 1928 und 1930 erbaut wurde. Der Dachverband vieler kleiner Gewerkschaften hat hier seine Mitglieder geschult. 120 Arbeiter und Arbeiterinnen konnten für 1- bis 3-monatige Seminare untergebracht werden.
Also muss damals recht beeindruckend gewesen sein, dann hier mitten in der Natur Mittag zu essen.
Entworfen wurde die Bundesschule vom damaligen Direktor des Bauhaus in Dessau, Hannes Meyer, und Hans Wittwer, der das Baubüro der Kunstschule leitete. Bauhaustypische Materialien wie Sichtbeton, Glas und Stahl sind in Bernau ebenso zu finden wie das Zusammenwirken von Lehre und Praxis am Bau. Auch Studierende arbeiteten hier mit, wie die Leiterin des Besucherzentrums Judith Klage betont.
Das ist hier auch das Besondere, dass das Gebäude im Prinzip die Natur, die Landschaft um sich herum aufnimmt.
Nicht nur die Lichtverhältnisse, auch die leichte Hanglage wurde in das Gebäude integriert. Ein langer, abfallender Flur, komplett verglast, verbindet alle Elemente der Schule. Aula, Speisesaal, Internatsgebäude, Bibliothek, Turnhalle und Seminarräume. In der Bundesschule ging es um Wissensvermittlung, aber vor allem auch darum, die Gewerkschaftsmitglieder zu vernetzen. Das zeige sich im Gemeinschaftsgedanken, den die Architektur stärken will, wie Anton Rupp erklärt.
Wir sind jetzt im Glasgang und dieser Glasgang ist auch bewusst relativ eng gestaltet. Spätestens zum 3. Mal, wenn Sie hier demselben Gesicht über dem Weg laufen, merken Sie, ah, den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen.
Während der Führung macht Anton Rupp auf die Schönheit und auch Schwächen der Architektur aufmerksam. Und erzählt von der wechselhaften Nutzungsgeschichte der Bundesschule, nachdem die Nazis den Gewerkschaftsbund aus dem Gebäude jagten.
Und unserer Information nach wurde von hier auch der Überfall auf den Sender Gleiwitz in Polen geplant und von hier aus auch durchgeführt, der ja dann letztlich als Anlass für den Zweiten Weltkrieg gedient hat.
Und heute lernen wieder Auszubildende in der Bundesschule, seit 3 Jahren in der dort angesiedelten Pflegeschule.
Das ist wirklich auch das Schöne an dem Gebäude, dass es bis heute als Schule, als Weiterbildungszentrum genutzt wird.
Die lebhafte Führung gleicht einer Zeitreise. Sie lässt tief eintauchen in die Bauhausprinzipien und die Geschichte des Gebäudes. Und doch sind die Inhalte äußerst aktuell. Fast 100 Jahre nach ihrem Entstehen zeigt die Bundesschule auch heute noch, wie eine menschen- und lernfreundliche Architektur aussehen kann.
Elisa Göppert über die Bundesschule in Bernau. Und wer Lust bekommen hat, heute zum UNESCO-Welterbetag gibt es ein großes Familienprogramm mit Puppentheater, Livemusik und Führungen. Und hier übernimmt jetzt Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es ist nicht nur ein langer, sondern sogar ein sehr langer Lernprozess gewesen. Immer wieder versuchte Paris Saint-Germain mit dem Modell Superstar den Champions-League-Sieg zu kaufen. Aber Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport. Und erst als mit Mbappé der letzte der ganz Großen weg war, hat es gestern Abend geklappt. Zu diesem Lernprozess kam dann auch noch der Ketchup-Flaschen-Effekt dazu. Denn als der Inhalt endlich floss, gab es kein Halten mehr. PSG fegte Inter Mailand mit 5:0 vom Rasen. Das sorgte nicht nur im Spielort München für glückliche Pariser. Aus der französischen Hauptstadt unsere Korrespondentin Caroline Düller.
Fünf zu null. Historisch unfassbar.
Moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Je l'attends depuis que je suis né.
Der schönste Tag seines Lebens sei das, sagt Nassim. Während rund um die Bar Feuerwerkskörper in die Nacht steigen, kann er es immer noch nicht fassen. Ich habe mit einem Sieg des PSG gerechnet, aber vielleicht 2:1 oder 3:1. 5:0? Nie im Leben. Niemand hat damit gerechnet. Das Geheimnis hinter diesem Erfolg? Für Nassim ganz klar Luis Enrique, der beste Trainer der Welt, wie er sagt. Und natürlich der Teamgeist der Pariser Champions. Sie sind eine Mannschaft. Es gibt keine Stars mehr wie Mbappé, Neymar, Messi. Jetzt schießen alle Tore. Das ist ein echtes Team. Und Paris Saint-Germain ist dank dieses Teams der zweite französische Club, der die Champions League holt. Mehr als 30 Jahre nach dem großen Rivalen Olympique Marseille. Dany ist Ur-Pariser und auch für ihn geht mit diesem Abend, mit diesem Titel, ein Traum in Erfüllung.
Wir haben seit 1993
darauf gewartet, seit Marseille die Champions League gewonnen hat. Und jetzt haben wir Marseille gezeigt, wer wir sind. 5.400 Polizeikräfte waren im Einsatz, um Ausschreitungen rund um das Spiel zu vermeiden. Am späten Abend kam es trotzdem zu Spannungen zwischen Fans und der Polizei, etwa auf den Champs-Élysées und am Prinzenparkstadion, wo das Finale übertragen wurde. Er halte sich von der allzu wilden Feierei lieber fern, sagt Nassim. Bei der großen Parade am Nachmittag ist er aber auf jeden Fall dabei.
Ah, c'est sûr sur les champs demain. Là, on va rester calme parce qu'on sait jamais les débordements, mais demain c'est sûr sur les champs.
Denn die Party der Nacht geht am Nachmittag weiter. Mit einer Parade auf den Champs-Élysées und einem Empfang bei Präsident Emmanuel Macron.
Während sich in Frankreich auch weiterhin alle lieb haben werden, wurde das Finale in Italien schon bald nach dem Abpfiff hart, aber ehrlich analysiert. Wenig überraschend kam Inter dabei nicht gut weg.
Albtraum in München, schreibt die italienische Tageszeitung La Repubblica. Nach dem 5:0 gegen Paris, in denen die Nerazzurri aus Mailand förmlich überrannt worden sind. Die Mannschaft sei nicht wiederzuerkennen gewesen, meint die große Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Nach dem packenden und gewonnenen Halbfinale gegen Barcelona. Auch die Seite Tutto Sport findet keine positiveren Worte für die Champions League Finalklatsche. Inter wird in München gedemütigt. Und die Zeitung Corriere dello Sport zieht einen Vergleich zur Finalniederlage von Inter gegen Manchester City vor 2 Jahren. Damals sei man nach der knappen 1:0 Niederlage zwar mit geschwächten Beinen, aber gestärkt im Kopf hervorgegangen. Im Gegensatz zu jetzt, Inter verlasse die Allianz Arena in Stücke gerissen. Vielleicht lag es auch an Intertrainer Simone Inzaghi, der zwar furios am Spielfeldrand auftrat, aber wenig bewirkte. Seine Einwechslungen hätten jedenfalls nicht überzeugt, schreibt die Gazzetta dello Sport, nachdem er Anfang der zweiten Halbzeit, da stand es noch 2:0 für Paris, hintereinander 4 Abwehrspieler brachte. Für Inter sei es das schlechteste Spiel des Jahres und vielleicht seiner Geschichte gewesen. Man spüre, dass etwas zerbrochen und zu Ende gegangen sei.
Pressestimmen aus Italien zum 0:5 von Inter Mailand im Champions League Finale, zusammengestellt von Italien-Korrespondent Moritz Pompel. Formel 1, Papaya Orange, das dürfte auch beim Rennen in Spanien die Farbe des Siegers sein. Beim Qualifying in Barcelona fuhren bzw. rasten die beiden McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris gestern in die erste Startreihe. Sie werden wohl den Sieg unter sich ausmachen, der Vorsprung auf den Rest des Feldes war zu groß. Der Sport mit Jens-Christian Gossmann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
Wenn man immer sagt, es dauert alles so lange mit öffentlichen Bauen, das stimmt. Aber ich habe mal nachgerechnet, in den 17 Jahren meiner Amtszeit sind es immerhin 14 Bauprojekte, Neubauten oder Sanierungen fertig geworden.
Sagt der bisherige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger. Wir werden auch gleich seine Vorgänger zu Wort kommen lassen. Mit der Staffelübergabe an Marion Ackermann ist nämlich einer der größten Kulturtanker der Bundesrepublik Deutschland wieder im Fokus des allgemeinen Interesses. Auch bei all denen, die nicht die Zugehörigkeit diverser Museen, des Geheimen Staatsarchivs, der Staatsbibliothek, des Staatlichen Instituts für Musikforschung und des Iberoamerikanischen Instituts zur SPK kennen. 1957 auf Beschluss des Bundestages gegründet, ging es zunächst darum, die durch Auslagerung am Ende des Zweiten Weltkrieges verstreuten Kulturschätze Preußens wieder zusammenzufügen, und zwar in Berlin. So äußerte sich bereits vor der Gründung im März 1955 der damalige regierende Bürgermeister Otto Suhr.
Wir hoffen, in einem Ländervertrag über diesen ehemals preußischen Kulturbesitz uns zu verständigen. So erfreut alle Kunstfreunde darüber sein werden, dass es möglich sein wird, die Bilder wieder zurückzuführen, bleibt die Tatsache, dass sich zunächst noch keine Möglichkeit ergeben hat, auch die Bücherbestände nach Berlin zurückzuführen. Jene Bücher, die so dringend von den Studenten der Berliner Hochschulen gebraucht werden, für deren Rückkehr aber die zahlreich benötigten Flugzeuge noch nicht zur Verfügung stehen und für die wir trotz der Neubauten noch keine ausreichenden Räumlichkeiten haben.
Der Neubau der Staatsbibliothek West an der Potsdamer Straße wurde bekanntlich erst im Dezember 1978 eröffnet. Die SPK stand von Anfang an im deutsch-deutschen Sperrfeuer, denn die Teilung der Bestände zwecks Unterbringung war vor Kriegsende ja eher willkürlich geschehen. Entsprechend forderten die Museen der Museumsinsel in Ost-Berlin Rückgaben und suchten die Museen in West-Berlin ihrerseits die Sammlungen zu komplettieren. Keine leichte Aufgabe für den zunächst Kurator genannten Chef der SPK, Hans-Georg Wormit, der anschließend seit 1967 als Präsident amtierte. Vier Jahre später resümierte er:
Wenige hundert Mitarbeiter, ein ganz geringer Etat, kaum die Möglichkeit für Neuerwerbungen, nur in Ansätzen, Umbauten, Instandsetzungen. Man konnte nicht daran denken, an große Neubauten heranzugehen und aus dieser Bewahrung und Erhaltung dessen, was durch den Krieg hindurch gerettet war, etwas Neues, einen großen kulturellen Organismus zu schaffen.
Wormit amtierte bis 1977. Er war Verwaltungsjurist. Sein Nachfolger, Werner Knopp, zuvor Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Bei Amtsantritt wurde er im SFB mit einer Fülle von Fragen überschüttet.
Herr Professor Knopp, was muss in Ihren Augen ein Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sein? Muss er vordringlich ein Verwaltungsfachmann sein, ein Nachlassverwalter? Muss er ein Mann mit Managerqualitäten sein, mit vielen Ideen, der überdies noch über die rechten Beziehungen verfügt? Muss er sich bemühen, um das, was hier bereits gewachsen und gediehen ist, zu mehren in der Zukunft? Oder muss er gar all dies zusammen in seiner Person vereinigen?
Er sollte versuchen, vieles von dem in seiner Person zu vereinigen, vielleicht abgesehen von der Nachlassverwaltung. Das ist ein rein rückwärtsgewandter Begriff. Natürlich ist die Sicherung einer funktionierenden Verwaltung ganz entscheidend wichtig. Das ist sozusagen die Voraussetzung für alles andere. Aber das Bemühen des Präsidenten sollte sein und ist es auch immer gewesen, darüber hinausgehend mit dazu beizutragen, dass das Ganze eine klare Linie bekommt und behält, auch ihre Lebens- und Entwicklungsbedingungen im politischen Raum mit absichern zu helfen.
Ja. Nun nützt dieser Stadt ja alles, was ihre Attraktivität vermehrt. Dazu gehört auch alles, was sich im kulturpolitischen und kulturellen Bereich abspielt. Was kann man nach Ihren Vorstellungen noch tun, um Gutes noch besser zu machen?
Was bisher geleistet wurde, war notgedrungen in erster Linie eine Aufbauleistung. Jetzt wird es zusätzlich darum gehen, die Bestände der Stiftung, die ja dem ganzen Volke gehören, und die Stiftung wird ja vom Bund, von allen Ländern getragen und finanziert, hier in Berlin noch stärker der Öffentlichkeit bewusst und präsent zu machen, aber auch im Bundesgebiet.
Werner Knopp deutet damit einen wichtigen Punkt an, der bis in die jüngsten Reformpläne hinein eine wesentliche Rolle spielt. Nicht nur Berlin und der Bund, auch die übrigen Bundesländer beteiligen sich an der Finanzierung. Aber auch Stifter und ein breites bürgerschaftliches Engagement. 1978 zum Beispiel wird ein früherer Verein wiedergegründet, die Freunde der Nationalgalerie. Und schon damals spricht für diese der Rechtsanwalt Peter Raue. Seine Überlegung?
Dass das Gespür dafür, dass nicht alles der Staat machen soll und machen kann und vielleicht sogar nicht alles der Staat machen darf, etwas ist, was allmählich wach wird. Der Begriff der Bürgerinitiative, heute in jedem Munde, war vor 5 Jahren noch unbekannt. Hier ist einfach vielleicht das Gespür, dass man nicht nur zuschaut, sondern mitwirken will.
Aus Anlass des Präsidentenwechsels bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz von Hermann Patzinger zu Marion Ackermann blicken wir heute auf die Personen, die die SPK vertreten haben. Werner Knopp amtierte bis 1998 und hatte sich immer wieder auch mit der Frage finanzieller Engpässe zu beschäftigen, hier 1986.
Ich halte nichts von dem grenzenlosen Jammer, der Deutschland zurzeit in der Kulturszene erfüllt. In Sparzeiten ist der Kultursektor natürlich mit betroffen. Was uns alle mit Sorge erfüllt, ist natürlich, dass man den Eindruck manchmal hat, er wird überproportional betroffen.
In die Amtszeit von Werner Knopp gehörte nach der Vereinigung Deutschlands auch das Zusammenführen der Institutionen in Ost und West. Bereits im Juni 1990 hatte sich dazu der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin-Ost, Günter Schade, geäußert. Was soll zukünftig wo ausgestellt werden?
Bei dieser Frage müssen wir davon ausgehen, dass die Berliner Sammlungen während des Krieges willkürlich getrennt und geteilt wurden, sodass die erste Aufgabe eigentlich darin besteht, widersinnig Getrenntes sinnvoll zusammenzufügen. Die zweite Aufgabe besteht meiner Meinung nach darin, eine völlig neue Konzeption für die Gesamtsammlungen der staatlichen Museen zu Berlin, Ost und West zu entwickeln. Es geht in unseren Diskussionen darum, wo kommen nun die einzelnen Teile hin?
Dahlem, Kemperplatz, Museumsinsel. Und der Zeitplan. Der Wiederaufbau des neuen Museums sollte im Jahr 2000 abgeschlossen sein. Daraus wurde nichts. Der Chipperfield-Bau wurde 2011 eröffnet. 1998 übernahm Klaus-Dieter Lehmann, zuvor Generaldirektor der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main, das Amt des Präsidenten der SPK.
Ich bin eben auch ein unruhiger Geist und Berlin ist derzeit eben auch ein Platz, an dem man eine solche Unruhe auch sehr kreativ einsetzen kann. Deshalb komme ich gerne hierher. Kultur muss man zwar mit viel Professionalität intellektuell und kulturell machen, aber man muss es auch auf einem Kostenbewusstsein aufbauen, damit es sich legitimiert. Und das ist genau der Ansatz, den ich will. Und insofern werde ich auch die administrative Seite stärker zentralisieren, aber den fachlichen Freiraum, den will ich geben.
Ein Jahrzehnt leitete Klaus-Dieter Lehmann die Stiftung. Sein Nachfolger 2008 wurde Hermann Patzinger, ein Archäologe, der verriet, dass er nun nach seinem Ausscheiden weitere Buchprojekte vorhat. Schon bisher hatte er die Nachtstunden für das Schreiben dickleibiger Publikationen zu seinem Fachgebiet genutzt. Mit der Museumsinsel hatte er schon als junger Mensch Kontakt.
Und ich kann mich erinnern, ich bin das erste Mal in Berlin gewesen, ich habe meine Diss abgegeben. Im Oktober 84 stand ich, man konnte ja 24 Stunden rüber beim Bergmann-Museum, gehe dann raus, stehe am Kupfergraben und schaue auf die Ruine des neuen Museums. Und denke, warum haben die das neue Museum nicht wieder aufgebaut? Also das war ein wunderbarer Einstieg.
Eine kleine Rundreise mit den bisherigen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus Anlass des Amtsantritts von Marion Ackermann. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören. Sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. Plenterwald wegen des Berlin-Triathlons sind bis ca. 20 Uhr Neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkin-Allee und Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Zur Fahrradsternfahrt werden zehntausende Radfahrer erwartet. Auf 20 Routen geht's zum großen Stern. Rechnen Sie im gesamten Stadtgebiet mit Behinderungen. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse. Bei der S-Bahn Berlin werden bis heute Betriebsschluss streckenweise Busse eingesetzt. Betroffen sind S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, S2 zwischen Blankenfelde und Marlow und S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24-inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In Hamburg sind beim Brand in einem Krankenhaus 3 Menschen ums Leben gekommen. Laut den Rettungskräften brach das Feuer kurz nach Mitternacht in der geriatrischen Abteilung aus. Aus Hamburg Elias Bartel.
Viele Patientinnen und Patienten konnten ihre Zimmer nicht mehr selbst verlassen. Die Feuerwehr rettete sie über Drehleitern und mit Fluchthauben durch die Flure. Eine Person schwebt in Lebensgefahr, 18 wurden schwer, 15 leicht verletzt. Insgesamt waren rund 220 Einsatzkräfte vor Ort. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Belüftung zog sich aber bis in den Morgen. Warum der Brand ausbrach, ist weiter unklar.
Frauen haben im Fall einer Fehlgeburt jetzt ab der 13. Schwangerschaftswoche ein Recht auf Mutterschutz. Bisher gab es einen grundsätzlichen Anspruch erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Die neue Regelung sieht eine Staffelung vor. Je später die Fehlgeburt passiert, desto länger dauert der Mutterschutz. Maximal sind es 8 Wochen. In Berlin-Lichtenberg hat die Polizei am Abend ein Haus auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale geräumt. Mehrere Menschen haben vorher das leerstehende Gebäude besetzt. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.
Mit rund 190 Einsatzkräften rückte die Berliner Polizei an. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und zu Gefangenensammelstellen gebracht. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen.
Israel hat nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen eine Verteilstelle für Hilfsgüter angegriffen. Hamas-nahe Medien berichten, dass dabei mehr als 20 Menschen getötet wurden. Das israelische Militär hat sich bisher nicht dazu geäußert. Die Verteilstelle in Rafah gibt es seit kurzem. Die zuständige private Hilfsorganisation wird von den USA und Israel unterstützt. In der westrussischen Region Bryansk ist offenbar durch eine Explosion eine Brücke eingestürzt. Dadurch entgleiste laut den Behörden ein Personenzug. 7 Menschen wurden getötet, etwa 70 weitere verletzt. Auch in der russischen Grenzregion Kursk hat es laut der Nachrichtenagentur AFP einen Brückeneinsturz gegeben mit einem entgleisten Güterzug. Polen wählt heute einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl tritt der liberale Proeuropäer Trzaskowski gegen den rechtsnationalen Nawrocki an. In den Umfragen liegen sie nah beieinander. Trzaskowski gehört zum Lager von Regierungschef Tusk. Nawrocki könnte bei einem Sieg die bisher starke Hilfe Polens für die Ukraine in Frage stellen. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Fußball-Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich in München gegen Inter Mailand mit 5:0 durch. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam das Heimspiel gegen Göppingen 21:25 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute bei wechselnder Bewölkung zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen und Hagel. Maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 18 und in Potsdam 16 Grad. Es weht mäßiger Süd- bis Südwestwind. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Welt macht China.
Versöhnliche Worte vom indischen Premierminister Narendra Modi im Lex Friedman Podcast. Es sei wahr, dass es zwischen Indien und China anhaltende Grenzkonflikte gäbe. 2020 gab es Vorfälle an den Grenzen, die starke Spannungen erschaffen hätten. Und seit dem letzten Treffen mit Präsident Xi kehre Normalität an den Grenzen und das Vertrauen zurück, sagt Modi. Ja, China und Indien, zwei Giganten Asiens mit tief verwurzelten Grenzkonflikten.
Also man hat sich gewissermaßen darauf geeinigt, wir sind hier uneins
Und vor allen Dingen versuchen wir, diese Uneinigkeit in Bezug zum Grenzverlauf nicht in die restlichen bilateralen Beziehungen zu riskieren. Dieser Versuch, der kann jetzt als gescheitert angesehen werden.
Johannes Plagemann vom German Institute for Global and Area Studies. Mit ihm werden wir später erfahren, wie sich die Grenzstreitigkeiten auf die Beziehungen der asiatischen Supermächte und somit auch auf die Weltordnung auswirkt. Denn bei den Grenzkonflikten geht es nicht nur um Berge und Linien auf der Landkarte, sondern auch um strategische Interessen, Ressourcen und geopolitische Macht. Aber erst einmal bekommen wir eine Prise Basiswissen zum chinesisch-indischen Verhältnis geliefert. Weltmacht China gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. Wir fangen diese Folge etwas anders an, denn wir haben festgestellt, dass gar nicht so viele über die Beziehung zwischen Indien und China Bescheid wissen. Und damit wir aber alle auf dem gleichen Stand sind für das Gespräch später mit Johannes Plagemann, haben wir ein kleines Basiswissenspaket für euch vorbereitet. Und zwar zusammen mit unseren Korrespondenten, einmal Christoph Kober in Beijing, China, und Peter Hornung in Neu-Delhi in Indien. Dann legen wir mal los. Wie sehen sich die Menschen in Indien und China eigentlich gegenseitig? Also welches Bild haben die Leute voneinander? Christoph in China weiß das sehr gut.
Für die meisten Menschen in China spielt Indien, wenn überhaupt, dann nur eine kleine Rolle. Sie wissen zwar, dass Indien ein Nachbarstaat ist, ein großes Land mit ähnlich hoher Bevölkerungszahl, und das ist ja durchaus eine Parallele. Ansonsten dominieren bei vielen die Klischees, wie bei dieser jungen Frau zum Beispiel. Sie sagt, dass Indien ein Land mit Klassenunterschieden ist, spielt also auf das Kastensystem an und dass viele Orte chaotisch und schmutzig seien. Sie sagt auch, dass die Inder stark nach Curry riechen würden und dass sie lieber im bequemen China lebt. Indien würde sie deprimieren. Also ein tiefer Griff rein in die Stereotypenkiste. Es gibt aber auch differenziertere Meinungen, wie bei diesem jungen Mann, den wir auch in Peking getroffen haben. Er sagt, dass er im Ausland studiert habe und da den Eindruck bekommen hat, dass man in Indien besonders in der IT- und Computertechnik recht weit sei. Und das sei etwas, das man durchaus von den Indern lernen könne.
Puh, also die Klischees sind schon heftig. Was die Entwicklung der IT in Indien angeht, bei Software, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, spielt Indien vorne mit. Dort gibt es ja auch total viele IT-Startups. Wie die Menschen in Indien China sehen, das hören wir jetzt von Peter Hornung in Neu-Delhi. Und auch da eine Mischung aus Respekt und Klischees.
Also für die Inder ist es nicht ganz unwichtig, dass sie jetzt das einwohnerreichste Land der Erde sind. Die Chinesen also wenigstens an diesem Punkt überholt haben. Ansonsten haben sie doch eine Menge Respekt vor China, der starken Wirtschaft, aber auch dem starken Militär. Besonders nahe ist man sich sicher nicht, menschlich vor allem. Die kulturellen Unterschiede sind da einfach zu groß. Den Indern sind die Chinesen zu distanziert, zu kalt vielleicht. Und sie essen auch, das ist ein Vorurteil, das man nie selten hört in Indien, auch komische Sachen, Schlangen zum Beispiel. Grundsätzlich trauen die Inder den Chinesen nicht so recht, vielleicht auch, weil sie für Inder schwer zu durchschauen sind. Aber, und das ist ja auch schon was, sie werden nicht grundsätzlich als Feinde gesehen, wie die Pakistaner zum Beispiel.
China und Indien sind ja eigentlich Nachbarländer. Der Grenzverlauf ist unklar, deswegen gibt es ja die Grenzkonflikte. Da hören wir später noch mehr zu. Aber welche historischen Ereignisse haben die Beziehungen dieser Nachbarländer geprägt?
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Indien hat 1947 seine Unabhängigkeit ausgerufen. Zwei Jahre später hat sich die Volksrepublik China gegründet. Da hat es auf beiden Seiten einen gemeinsamen Geist gegeben, der sich gegen Kolonialismus, gegen die Macht aus dem Westen gerichtet hat. Allerdings hat es dann wenig später in den 1950er Jahren auch erste Grenzstreitigkeiten gegeben. Um eine Region im Himalaya, von der Indien sagt, die gehört zu uns. Aksai Chin nennt China dieses Gebiet und hat dadurch eine Straße gebaut, um die beiden Regionen Tibet und Xinjiang miteinander zu verbinden. Das hat Indien überhaupt nicht gefallen, ist aber für die chinesische Staats- und Parteiführung bis heute wichtig, da sie in beiden Regionen mit harter Hand gegen Minderheiten dort vorgeht. Deswegen hat sie in Aksai Chin bis heute weitere Infrastruktur gebaut, auch militärische. 1959 hat es außerdem einen Volksaufstand in Tibet gegen die chinesische Besatzung gegeben, infolgedessen der Dalai Lama, also das geistliche und weltliche Oberhaupt der Tibeter, mit tausenden Anhängern fliehen musste. Dass er nun ausgerechnet in Indien im Exil lebt, hat die Verbindungen zwischen Neu-Delhi und Peking auch nicht verbessert.
Und was die chinesisch-indischen Beziehungen historisch noch geprägt hat, war ein Krieg, erzählt Peter Hornung in Neu-Delhi.
3 Jahre nachdem der Dalai Lama nach Indien gekommen war, gab es schon den nächsten Konflikt, den indisch-chinesischen Krieg von 1962. Wieder ging es um die Grenze im Himalaya, in der Region, von der die Inder sagen, die gehört zu Ladakh und das ist eben indisch, die Chinesen aber sagen, das ist China. 4 Wochen dauerte dieser Krieg, es gab 2000 Tote. Und Indien musste einsehen, dass sein Militär der Volksarmee deutlich unterlegen war. Die Grenze, die blieb auch in den folgenden Jahrzehnten umstritten, nur die Konflikte, die wurden seltener und waren auch weniger blutig. 1993 schloss man sogar ein Grenzabkommen und man einigte sich darauf, das Grenzgebiet zu entwaffnen, damit die Soldaten nicht mehr aufeinander schießen. Das heißt aber nicht, dass man danach nicht mehr aufeinander losgegangen wäre, nur halt anders, mit Faustschlägen, mit Steinen, mit Holzprügeln. 2020, da gab es einen schweren Zwischenfall mit Dutzenden Toten.
Beide Länder, China und Indien, haben ja so einige Ähnlichkeiten. Also sie sind aufstrebende Wirtschaftsmächte in Asien. Sie haben fast genauso viele Einwohner und Einwohnerinnen. Sie sind beides Atommächte. In welchen Bereichen kooperieren China und Indien und wo konkurrieren sie? Christoph fängt wieder an.
China und Indien sind beide vertreten in der Gruppe der BRICS-Staaten, also der aufstrebenden Volkswirtschaften. Ebenso sind beide in der Shanghai Cooperation Organization, in der Sicherheits- und Wirtschaftsfragen der Mitglieder diskutiert werden. Kritisch sieht China die Mitgliedschaft Indiens in der sogenannten Quad-Gruppe, die einen Sicherheitsdialog zwischen den USA, Australien, Japan und eben Indien voranbringen soll. Die Sorge Pekings ist da, diese Gruppe könnte zu einer Art asiatischer NATO werden. Die zur kommunistischen Partei gehörende Global Times hat die Quad-Gruppe mal als informelle Anti-China-Sicherheitsgruppe bezeichnet. Kooperationen gibt es im Tourismus. Außerdem haben chinesische Smartphone-Hersteller Werke in Indien eröffnet und dort Menschen angestellt. Manche sagen, das könnte sich zu mehr wirtschaftlicher Zusammenarbeit auswachsen, aber es gibt eben nach wie vor auch viele Vorbehalte.
Okay, aber warum Vorbehalte? Dazu sagt Peter.
Vorbehalte, weil die beiden Staaten eben auch große Konkurrenten sind, militärisch zum Beispiel. Auch wenn sie ganz klar auf unterschiedlichem Niveau sind. Chinas Armee ist viel größer, was Soldaten und Waffen anbelangt und zudem technisch deutlich überlegen. Wirtschaftlich, da konkurrieren die beiden auf zahlreichen Gebieten, Elektro- und Textilindustrie zum Beispiel und natürlich bei neuen Technologien, Biotech, KI und Robotern. Und natürlich geht es darum, auch in der Großregion Südasien Einfluss zu haben. Da fühlt sich Indien immer wieder umzingelt von China. Das ist gut Freund mit Erzfeind Pakistan. Das hat einen Hafen gebaut in Sri Lanka, viel Geld investiert, hat enge Kontakte nach Bangladesch und auch auf die eigentlich kleine Inselgruppe der Malediven, was den Indern aber gar nicht so egal ist, weil die Malediven strategisch wichtig sind.
Eine andere weitere Gemeinsamkeit von Indien und China ist, dass es beides Länder sind, die besonders die Innovation und die Technologie ankurbeln und fördern. Aber wer führt das Rennen in diesem Sektor?
Da würden die Chinesen sagen, ganz klar, wir liegen vorn. Und es gibt auch Statistiken, die das untermauern. China investiert massiv in Schlüsselbereiche, darunter Quantentechnologie, Halbleiterfertigung oder künstliche Intelligenz, und zwar mit Milliardenbeträgen pro Jahr.
Indien ist also klar, es muss ranklotzen, sagt auch Peter Hornung aus Neu-Delhi.
Indien weiß, dass es ordentlich aufholen muss, aber dass man auch China auf lange Zeit gesehen nicht überholen kann. Erklärtes Ziel der Regierung unter Premier Narendra Modi ist es, Nummer 3 der größten Wirtschaftsnation zu werden, vor Deutschland und Japan und hinter den USA und eben China. Make in India zum Beispiel ist ein großes Programm, mit dem man viele Unternehmen dazu bringen will, in Indien zu produzieren. Übrigens auch viele deutsche Mittelständler. Ähnliches gibt es für die Digitalwirtschaft und auch für Start-ups. Die große Stärke Indiens ist, dass man eine schier unerschöpfliche Menge auch an qualifizierten Arbeitskräften hat, die Löhne aber vergleichsweise niedrig sind.
Okay, also man merkt schon, der Wettbewerb zwischen den beiden Ländern ist groß. Aber wo kracht es zwischen Indien und China? Also was sind die Hauptkonflikte zwischen den beiden Ländern?
Es geht auch ums Wasser, wenn sich beide Länder streiten. Und zwar vor allem um den Brahmaputra, einen der längsten Flüsse der Erde. Das Problem, er entspringt in Tibet, das zu China gehört. Und er fließt durch Indien und später dann auch durch Bangladesch. China hat am Oberlauf mehrere Staudämme gebaut und plant noch weitere, was aber Auswirkungen auf den Teil des Flusses hat, der durch Indien fließt. Und hinzu kommt ein weiterer Grenzkonflikt in dieser Region, durch den der Brahmaputra fließt. Der indische Bundesstaat Arunachal Pradesh wird zu weiten Teilen von den Chinesen beansprucht. Das sei nicht Indien, sagen sie, sondern Südtibet und damit eben China.
Doch bei diesen Konfliktpunkten bleibt es nicht, sagt Christoph aus Beijing.
Zusätzlich zum Streit ums Wasser bleibt die Grenze mit Indien im Himalaya ein wichtiges, ein sensibles Thema für China. Und das, obwohl Staats- und Parteichef Xi Jinping und Indiens Premierminister Narendra Modi vergangenes Jahr einen Neustart der Beziehungen beider Länder zueinander vereinbart hatten. Für China ist die Grenzregion womöglich sogar ein akuteres Thema als ein Angriff auf Taiwan, sagen manche Experten. Eine Attacke auf die demokratisch regierte Insel, damit kokettiert China immer wieder. Die wäre allerdings größer, deutlich blutiger und würde wohl auch stärkere internationale Reaktionen, Sanktionen und womöglich militärische Gegenwehr hervorrufen als ein Einsatz zur Vergrößerung des Gebiets Aksai Chin. Eine Auseinandersetzung im Hochland des Himalaya, wo es hauptsächlich Steine und Staub gibt, würde die Welt auch in Sorge versetzen. Indien und China sind beides Atommächte, aber würde wohl nicht zu einem Krieg der beiden gegeneinander führen. Ein solches Vorgehen wäre aber womöglich ausreichend, um in China eine nationalistische Stimmung anzuheizen, wenn es die Staats- und Parteiführung denn wollte, um etwa von anderen Problemen abzulenken. Außerdem ist natürlich Chinas massive Unterstützung von Indiens Erzfeind Pakistan durch Investitionen und Waffenlieferungen ein dauerhafter Konfliktpunkt.
Das war jetzt eine gute Grundlage, die wir von den Korrespondenten aus Beijing und Neu-Delhi bekommen haben, um uns nochmal die Grenzregionen zu verbildlichen. Wir haben Aksai Chin im Himalaya. Das Gebiet liegt im Kaschmir-Gebiet im Westen von China und ganz im Norden von Indien. Die andere Region, um die sich China und Indien streiten, ist Arunachal Pradesh im Südwesten Chinas, für China das Südtibet, und das liegt im Nordosten Indiens. Um diese zwei Gebiete geht es. Jetzt ist es Zeit, tiefer in die Materie einzusteigen mit Johannes Plagemann, Politikwissenschaftler am German Institute for Global and Area Studies, und er hat den Fokus auf Asien. Hallo, Herr Plagemann.
Guten Tag.
Christoph Kober in Beijing, der hat uns erzählt, dass ein Krieg durch die Grenzkonflikte zwischen China und Indien unwahrscheinlich wäre. Herr Plagemann, wie real schätzen Sie die Kriegsgefahr ein?
Ich würde da die Einschätzung teilen. Ich glaube, die reale Kriegsgefahr gegenwärtig ist nicht besonders hoch, nicht zuletzt, weil für Indien ein konventioneller Landkrieg mit China jetzt möglicherweise an verschiedenen Fronten sogar in hohem Maße riskant ist. Man muss sich hier vergegenwärtigen, Indien befindet sich in einer regional sehr schwierigen Lage, also im Osten Pakistan, wo es jüngst auch wieder zu einem Aufflammen des Konfliktes gegeben hat, eine echte Eskalation. Im Osten Bangladesch, wo im vergangenen Jahr die Premierministerin, eine als indienfreundliche Premierministerin geltende Politikerin, vom Hof gejagt worden ist, sondern es ist jetzt eine Übergangsregierung an der Macht, die deutlich kritischer gegenüber Indien auftritt. Auch im Osten der nordöstliche Teil Indiens, der nur über diese schmale Landzunge mit dem Rest Indiens verbunden ist, mit Grenzen zu Myanmar, weiteres instabiles Land in der direkten Nachbarschaft und eben die lange Landgrenze dann hin zu China. Also da ist die Bedrohungslage insgesamt doch sehr groß, vor allen Dingen dann, wenn man sich auch nochmal vergegenwärtigt, dass das indische Militär zwar aufrüstet und aufgerüstet hat, aber eben doch auch noch begrenzt bleibt in seinen Mitteln.
Also es geht viel um Geopolitik, Ressourcen und sicherheitsstrategische Interessen. Die sind ja auch in der Aksai-Chin-Region wichtig, für China zumindest, weil dort gibt es eine Straße, die Tibet und Xinjiang miteinander verbindet. Jetzt ist es so, 2020 gab es dort einen besonderen heftigen Vorfall zwischen indischen und chinesischen Soldaten. Das war der blutigste Zusammenstoß zwischen den beiden Ländern seit dem Grenzkrieg in den 60ern. Und da sind die Armeen aneinander geraten. Jetzt ist dieser Vorfall 5 Jahre her. Wie präsent ist dieser Vorfall heutzutage noch? Es gab ja noch im Oktober 2024 eine Einigung zwischen den beiden Ländern als Ergebnis zu diesem Vorfall.
Ja, also Einigung würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist so eine gewisse Deeskalation, das schon, aber eine tatsächliche Einigung, wie jetzt genau hier die Grenzen verlaufen sollen, dass beide Seiten auch wirklich zufrieden damit sind, das kann man nicht sagen. Tatsächlich haben sich die Militärs auf beiden Seiten ein Stück weit zurückgezogen, sodass jetzt ein neuerliches Aufflammen gegenwärtig unwahrscheinlich scheint. Aber das soll nicht heißen, dass es nicht in der Zukunft wieder zu ähnlichen Auseinandersetzungen kommen könnte.
Was würden Sie sagen, Herr Plagemann, inwiefern belasten die Grenzkonflikte die chinesisch-indischen Beziehungen heute?
Die Grenzkonflikte belasten die Beziehungen massiv. Interessanterweise hat es ja Ende der 70er Jahre eine gewisse Entspannung der indisch-chinesischen Beziehungen gegeben und auch Versuche gegeben, die Grenzkonflikte gewissermaßen separat von allen anderen bilateralen Fragen zu behandeln. Also man hat sich gewissermaßen darauf geeinigt, wir sind hier uneins, wir versuchen aber in anderen wesentlichen Feldern näher zusammenzurücken. Und vor allen Dingen versuchen wir, diese Uneinigkeit in Bezug zum Grenzverlauf nicht in die restlichen bilateralen Beziehungen zu riskieren. Dieser Versuch, der kann jetzt als gescheitert angesehen werden. Also Indien hat hier auch zurückgerudert, hat jetzt gesagt, ohne eine Lösung der Grenzfragen können wir auch in anderen Fragen nicht zusammenkommen.
Aber kann es eine Lösung geben zu den Grenzfragen?
Ich bin mir sicher, natürlich kann es eine Lösung geben. Das wäre in jedem Fall ein Geben und Nehmen. Dafür gibt es ja auch genug, ich sag mal, Verhandlungsmasse. Nur darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass diese Grenzfrage unabhängig von allen anderen wesentlichen Teilen dieser chinesisch-indischen Rivalität behandelt werden kann. Für China ist ja auch gerade die relative Überlegenheit in dieser Grenzregion auf militärischer Seite ein gewissermaßen Faustpfand. Sie können hier für Unfrieden stiften, wenn sie an anderer Stelle unzufrieden sind mit dem Verhalten Indiens gegenüber China. Etwa wenn es darum geht, wie sich Indien und die USA in den letzten Jahren immer näher angenähert haben, auch was die militärische Zusammenarbeit angeht, angetrieben ja maßgeblich von der Intensivierung der chinesisch-amerikanischen Rivalität. Also insofern ist mittelbar diese Frage der Grenzen zwischen Indien und China auch eine Funktion anderer globaler Großmachtrivalitäten.
Aber das ist ja eigentlich auch eine schwierige Situation für Indien. Also Indien hängt da irgendwie mittendrin. China ist praktisch das Nachbarland, das ist nicht weit weg. Und dann hat sich Indien den USA angenähert. Aber USA und China können nicht gut miteinander. Wo sieht sich Indien dann selbst in diesem Dreieck oder wie nimmt sich Indien selbst wahr?
Indien sieht sich vor allen Dingen als unabhängig an. Was es grundweg ablehnt, ist das Eingehen von bindenden, auch militärischen Allianzen. Man will seine Unabhängigkeit wahren, sowohl gegenüber China als auch gegenüber den USA. Im Zuge jetzt aber der stärker werdenden Rivalität zwischen Indien und China und einer veränderten Bedrohungslage. Man nimmt eben jetzt mittelfristig, langfristig und kurzfristig vor allen Dingen China als Bedrohung wahr, weniger als Pakistan wie in der Vergangenheit. Im Zuge dessen also haben sich Indien und die USA weiter aneinander angenähert, was wiederum dann zu einer härteren chinesischen Haltung führt.
Was wirtschaftliche Abhängigkeiten angeht, wie sieht die wirtschaftliche Beziehung zwischen Indien und China aus? Kann Indien da mithalten?
Es gibt ein massives Außenhandelsdefizit gegenüber China. Also Indien importiert viel, viel mehr Produkte aus China und auch höherwertigere Produkte, als das China aus Indien importiert. Also für China ist Indien kein wesentlicher Handelspartner. Andersherum ist das nicht der Fall. China ist für Indien ein wesentlicher Handelspartner. Das ist natürlich schon eine Form von Abhängigkeit, die die Inder in den letzten Jahren versucht haben zu beheben.
Es hört sich jetzt ein bisschen so an, als ob Indien sich wirtschaftlich von China ein bisschen unabhängiger machen möchte. Spielt Europa da eine Rolle? Also könnten da Indien und Europa ein bisschen näher kommen?
Ja, und eine Tendenz dazu lässt sich ja auch schon beobachten. Also in einem Absatz des Koalitionsvertrags jetzt der neuen Bundesregierung steht auch, dass Deutschland, die EU, die Beziehung zu Indien auf allen Ebenen, inklusive auch der sicherheitspolitischen Ebene, ausbauen möchte. Was wir auch sehen, eine Wiederbelebung der Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien. Bislang sind so die Aussagen, das soll dieses Jahr noch unter Dach und Fach gebracht werden. Nun muss man wissen, diese Verhandlungen ziehen sich über mehr als 10 Jahre. Also ob das wirklich klappt, ist noch ein Stück weit offen, aber der politische Wille, gerade auch auf europäischer Seite, ist da, auch um zu signalisieren, jetzt in diesen Zeiten, Bruch des transatlantischen Verhältnisses, schwierigeres Verhältnis zu China als in der Vergangenheit, Russland unter Putin, in diesen Zeiten setzt Europa und setzt Deutschland auf neue Partner und da ist Indien ganz vorne mit dabei, keine Frage.
Ja, und da kommt das Wort De-Risking ins Spiel. Wirtschaftliche Beziehungen diversifizieren und zum Beispiel weniger abhängig von China sein. Dazu haben wir vor ziemlich genau einem Jahr, also Mai 2024, eine Folge gemacht. Hört da gerne rein. Die Grenzkonflikte zwischen Indien und China haben einen großen Einfluss auf das Verhältnis der beiden Länder. Aber wir merken auch, es ist vielschichtiger. Die wirtschaftliche Beziehung, Indiens Annäherung an die USA, Chinas Einfluss in Indiens Nachbarstaaten spielen damit rein. Herr Plagemann, welche Rolle spielt da der Dalai Lama?
Indien hat ja noch zu einer Zeit des Versuches einer echten Annäherung an China in den 50er Jahren den chinesischen Anspruch auf Tibet anerkannt. Als dann die kommunistischen Truppen Tibet besetzt haben, 1959 dann auch einen Aufstand der Tibetaner gewaltsam niedergeschlagen haben, hat Indien dem Dalai Lama politisches Asyl in Indien angeboten. Der ist bis heute da. Und das ist schon auch ein Faktor, der zu Irritationen auf chinesischer Seite insbesondere führt. Im letzten Jahr war eine hochrangige amerikanische Kongressdelegation in Indien und hat dort auch den Dalai Lama besucht. Also hier hat Indien die Möglichkeit, auch diesen Konflikt um die Rolle Tibets, um die Rolle des Dalai Lamas selbst zu politisieren, auch auf internationale Ebene zu heben. Nancy Pelosi war da in Indien und das hat auf chinesischer Seite doch sehr zu Unzufriedenheit geführt. Und für die Inder heißt das wiederum, dass sie hier ja mit der Tibet-Frage so eine Art Faustpfand haben, wo sie sagen können, okay, wenn die Beziehungen an anderer Stelle schlechter werden, dann können wir hier zumindest ein Stück weit auch reagieren.
Übrigens geht es in unserer nächsten Weltmacht-China-Folge um den Dalai Lama. Also schaltet da auf jeden Fall wieder rein. Vielen Dank, Herr Plagemann, für Ihre Einschätzungen. Das war Weltmacht China. Die komplette Version dieser Folge gibt es in der ARD-Audiothek. Mitgearbeitet haben diesmal Christoph Kober, Peter Hornung, Fanny Michaelis, Astrid Freieisen und Zoe Mu und ich, Joyce Lee. Technik und Ton Hendrik Fano und David Schöpe. Bis bald.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. Mitte. Im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Blenterwald, wegen des Berlin-Triathlons sind bis ca. 20 Uhr die neue Krugallee, die Bulgarische Straße, die Puschkin-Allee und die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Zur Fahrradsternfahrt werden heute zehntausende Radfahrer erwartet. Auf 20 Routen geht es zum großen Stern im Tiergarten. Rechnen Sie im gesamten Stadtgebiet mit Behinderungen. In der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr werden außerdem der Stadtring A100 und die AVUS A115 abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt. Zur S-Bahn Berlin bis heute Betriebsschluss fahren streckenweise Busse statt Bahnen. Bei der S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, S2 zwischen Blankenfelde und Marlow und S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Zur Berliner U-Bahn-Linie U3, die ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten gestorben. 18 weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt. Mindestens ein Mensch schwebt noch in Lebensgefahr. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um kurz nach Mitternacht alarmiert. Der Brand soll in der geriatrischen Abteilung der Klinik im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Anschließend breitete sich das Feuer auf den ersten Stock aus. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute wegen einer Sternfahrt auf massive Behinderungen einstellen. Der Fahrradclub ADFC erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer, die auf 20 Routen zum großen Stern fahren. Zeitweise sind auch die Autobahnen A100 und 115 gesperrt. Der ADFC fordert mehr sichere und gute Radwege. 2 russische Grenzregionen melden Brückeneinstürze und Zugunglücke. In dem westrussischen Gebiet Bryansk wurde laut dem Gouverneur die Brücke gesprengt, als gerade ein Personenzug darüber fuhr. 7 Menschen wurden getötet und viele weitere verletzt. In der Region Kursk war nach Behördenangaben ein Güterzug betroffen, als eine Brücke einstürzte. Der Fahrer wurde verletzt. Der jüngste Vorstoß der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen ist offenbar gescheitert. Laut dem US-Sondergesandten Witkoff ist die Hamas zwar bereit, 10 lebende und weitere tote Geiseln zu übergeben, aber nicht so schnell wie in dem Vorschlag geplant. Außerdem fordert die Terrororganisation, dass weite Teile der israelischen Armee mit Beginn der Waffenruhe aus dem Gazastreifen abziehen. Witkoff wie auch Israel lehnen die Bedingungen ab. Die Bürger in Polen entscheiden heute in einer Stichwahl, wer neuer Präsident wird. In den Umfragen sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und dem rechtsnationalen Nawrocki aus. Der Ausgang dürfte auch Folgen für die weitere Rolle Polens in der EU und das Verhältnis zu Deutschland haben. In Frankreich hat es nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Fußball-Champions League Krawalle gegeben. Medien berichten, dass Randalierer Geschäfte plünderten, Autos anzündeten und Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen. PSG hat mit einem 5:0 gegen Inter Mailand zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Nach dem Abpfiff